Deutschlandfunk, Information und Musik.
Ohne den Mut und den Freiheitswillen der Polen, Ungarn, der Tschechen und Slowaken wären die friedlichen Revolutionen in Osteuropa und die deutsche Einheit nicht möglich gewesen. Frank-Walter Steinmeier gestern bei der Gedenkfeier in Berlin. Ja, der Mut der Bürger, die keine Angst mehr vor den Panzern der Sowjetarmee hatten, war nötig für den Fall des Eisernen Vorhangs. Aber es war auch eine große Portion Glück dabei, dass der Kalte Krieg so plötzlich und so friedlich vor allem endete. So sieht es jedenfalls die Historikerin Christina Spohr. Sie hat mit Wendezeit jetzt ein 800-Seiten-Werk vorgelegt, in dem sie die Wendejahre, die Scharnierjahre, wie sie sagt, rekonstruiert. Frau Spohr, Sie beginnen Ihr Buch mit einem Szenario. Die Sowjetarmee besetzt 1989 Deutschland, Atomwaffen werden gezündet, Millionen Menschen sterben. Ein Szenario, das so natürlich nicht stattgefunden hat, aber Sie deuten an, so ganz unwahrscheinlich war sowas nicht.
Friedliche Ende des Kalten Krieges hat ja so keiner wirklich vorausgesehen. Und diese Kriegsplanspiele, die auch gerade bei der NATO alle zwei Jahre geführt wurden, waren natürlich ein Zeichen auch der Zeit. Nicht? Also man ging immer davon aus, dass wenn der Kalte Krieg zu Ende kommt, dass das wahrscheinlich über einen Big Bang passiert. Und so wie das vonstatten ging, 1989 oder von Ende 1988, gerade auch in Osteuropa, war ja völlig unerwartet. Das heißt, man glaubte auch nie und war auch nicht sicher, dass auch Gorbatschow wirklich sein Wort halten würde, als er sich der Brezhnev-Doktrin entsagte. Das heißt, man war sich nie sicher, ob die Sowjets nicht doch nochmal mit der Roten Armee in osteuropäischen Staaten und dann auch als die Demonstration der DDR begonnen, dass die möglicherweise nicht auch dort eingesetzt würden.
Sie schreiben in Ihrem Buch, nichts hatten die führenden Politiker auf einen so schnellen und allumfassenden Wandel vorbereitet. Sie hatten jahrzehntelang Kriegsspiele veranstaltet, ohne ein Szenario für einen friedlichen Ausgang des Kalten Krieges zu entwickeln. Das heißt, man konnte 88, 89, hat man im Westen so gar nicht damit gerechnet, was dann im Herbst am 9.11. passierte?
Ja, genau. Also man hatte keine Blaupausen, wie man aus dem Kalten Krieg herausgeht. Wir sprechen ja häufig vom Ende des Kalten Krieges, aber was ich betonen möchte, ist das, was wir sehen in diesen Scharnierjahren 89 bis 92, das ist wirklich so ein friedlicher Prozess, ein Ausgang aus dem Kalten Krieg. Und nicht selbst als die Revolutionen stattfanden, war man ja sich nicht sicher, wie sich das entwickelt, wie sich auch die Wahlrevolutionen entwickeln in den verschiedenen osteuropäischen Staaten, wie es mit der Sowjetunion weitergeht. Und man darf auch nicht vergessen, als die Sowjetunion 1991 zerfiel. Auch das war ja völlig überraschend. Geschweige denn, um nochmal auf 1989 zurückzukommen, auch so dieser Zufall, wie es zur Öffnung der Mauer kam. Was besonders war, war ja, dass in den Wochen zuvor, gerade auch am 9. Oktober, dass es die chinesische Lösung, das Niederschlagen der Proteste in Leipzig nicht gab, dass sowohl die ostdeutsche Regierung in einer völligen Paralyse war, als auch, dass die Rote Armee nicht eingesetzt wurde. Und damit verloren die Menschen immer mehr die Angst vor dem Panzer, das, was ja sozusagen immer alles zusammengehalten hatte. Und deswegen wurden auch diese Proteststimmen und die Stimme des Volkes immer stärker, auf das man dann reagieren musste, was ja Meinungsfreiheit, Reisefreiheit und so weiter betraf.
Sie rekapitulieren in Ihrem Buch ja, warum der Kalte Krieg so plötzlich und so friedlich endete. Was war der Hauptgrund für das friedliche Ende?
Also das Bedeutende ist ja, wenn wir jetzt vor allen Dingen auf Europa schauen, denn da haben wir ja gerade das friedliche Ende, dass wir einerseits Gorbatschow hatten, der diese Reformen, diese Erneuerungen auslöste, der darauf bestand, dass nicht Gewalt angewendet wird und dass dieser Prozess, also wenn wir denken, dass wir die Stimme des Volkes hörten, die Menschen waren in den Straßen und Plätzen, sie protestierten, sie demonstrierten, sie gingen dann zu den Wahlurnen, gerade im deutschen Fall fuhren sie mit ihren Trabis durch die verschiedenen osteuropäischen Staaten, um dann über Ungarn in den Westen zu gelangen, dass diese Strömungen dann, diese Kraft des Volkes sozusagen kanalisiert wurde durch die Staatslenker. Und die spielen eine Schlüsselrolle in diesem friedlichen Prozess, denn irgendwie musste ja wieder Stabilität und Ordnung hergerichtet werden und an lange Zeit hinkten ja alle Staatslenker irgendwie den Geschehnissen hinterher. Und dann beginnen sie zu improvisieren, Entscheidungen zu treffen und auch zu gestalten, um sich einer neuen Weltordnung zu öffnen. Denn was wir ja sehen, ist wirklich den Übergang über diese Umwälzung hinweg von einer Ära, von einem Zeitalter in ein anderes. Und das ist das erste Mal in der europäischen Geschichte, dass auch die Karte Europas komplett neu gezeichnet wird, ohne Krieg. Alle anderen großen Veränderungen 1648, 1815, 1918, 1945 geschehen aus Kriegen heraus. Und das ist wirklich das Besondere an diesen Scharnierjahren, an dieser Wendezeit 1989 bis 1992.
Sie haben die Staatslenker angesprochen, da müssen wir Gorbatschow nennen, Bush Senior, Mitterrand, Thatcher, die saßen dann zusammen, um ja dann über diese neue Weltordnung zu beraten. Das sind ja ganz unterschiedliche Politikertypen, Charaktere. Also gab es zwischen denen einen gemeinsamen Nenner, warum das dann auch so gut funktioniert hat?
Also das Spannende ist ja, wir schauen uns eine Generation an, die entweder den Krieg selbst erlebt hat oder als Kind sozusagen Erinnerungen daran hat. Und sie waren alle dadurch gezeichnet. Sie wollten diese Umwälzung so steuern, dass es eben nicht zu Krieg kommt. Und sie hatten natürlich alle völlig verschiedene Vorstellungen, gerade auch was die deutsche Frage betraf, die ja nun auch ein Herzteil des Kalten Kriegs gewesen war. Hier war die Ost-West-Konfrontation besonders stark. Da trafen sie aufeinander. Und als die deutsche Frage gelöst worden musste, stellt sich eben heraus, auch die Bundesregierung sozusagen emanzipiert sich politisch, was politischen Status betrifft, denn die Sowjets, also Gorbatschow und Bush, nehmen Kohl besonders ernst und behandeln ihn sozusagen beinahe als gleichwertigen Staatsmann, auch wenn er Kanzler eines geteilten semisouveränen Deutschlands da noch war. Und man musste auch damit umgehen, dass sowohl Mitterrand an seinem europäischen Projekt mit Kohl festhalten wollte und für Mitterrand wurde Europa die Lösung auch für die deutsche Frage, während Thatcher natürlich die Angst vor dem Vierten Reich hervorschleppte. Sie sprach ja auch von dem Charakter der Deutschen, sie schimpfte auf Kohl als den wurstfressenden Teuton. Also da gab es auch richtige Antipathien, aber der Lösungswille, gemeinsam eine Lösung auch gerade für die deutsche Frage als zentrale Frage des Kalten Kriegs zu finden, das brachte die zusammen. Und das brachte auch die Staatslenker zusammen, auch wenn sie ideologisch auf verschiedenen Seiten standen. Und das ist etwas ganz Besonderes.
Dieses Momentum der Improvisation, ist das auch entscheidend für diese friedliche Lösung und dass man diese Lösung eben gefunden hatte, weil man eben nicht wusste, was morgen passiert?
Ja, also diese Improvisation brachte die zusammen, dass sie einen engen Dialog führen wollten. Sie vertraten natürlich ganz eindeutig auch ihre nationalen Interessen, aber es gab eben so einen Lösungsweg, würde ich sagen, wo es einerseits um das Bewahren dessen ging, was man kannte, also Politiker lieben Bekannte. Gerade auch in der deutschen Frage sehen wir, dass die Bundesrepublik war verankert gewesen im westlichen Bündnis in Europa und dadurch, dass die deutsche Einheit über Artikel 23 gemacht wurde und dadurch, dass die Bundesrepublik die DDR dadurch praktisch absorbierte, blieb das, was man kannte, bestehen und dann natürlich die deutsche Lösung, dass sie auch in der NATO bleibt, war ein Kompromiss zwischen Sowjets und Amerikanern, insbesondere, dass die Deutschen sozusagen auch da verankert sind im westlichen Bündnis und die Amerikaner europäische Macht bleiben. Das heißt, dass die Deutschen sich nicht frei wieder in eine Schaukelpolitik begeben können. Diese ganzen bewahrenden Lösungen und diese Modifikationen des westlichen institutionellen Rahmens, das ist sozusagen das, was auch diesen friedlichen Prozess durch die Improvisation zustande brachte.
Frau Spohr, auf Englisch heißt Ihr Buch Post Wall, Post Square. Sie zeigen auf, was parallel eben in China, dem anderen großen kommunistischen Staat, passierte. 1989 Massaker auf dem Platz des Himmlischen Friedens. Warum haben sich die Chinesen von Glasnost und Perestroika nicht anstecken lassen?
Also das ist ganz besonders wichtig, denn Anfang 1989 sind sowohl Gorbatschow als auch Bush beide darauf bedacht, sich mit China zu beschäftigen. Dieses China unter Deng Xiaoping, was sich der Weltwirtschaft öffnen möchte, was zur Marktwirtschaft übergehen möchte aus seiner Planwirtschaft. Aber gleichzeitig hielt Deng ganz besonders stark fest an dem chinesischen Kommunismus oder Kommunismus à la Chinoise. Und er war nicht der Meinung, dass die politische Öffnung, die politische Liberalisierung einhergehen soll mit der ökonomischen Öffnung. Und als dann Gorbatschow zum Gipfel im Mai 1989 nach Peking fuhr, las also auch Deng Xiaoping Gorbatschow die Leviten und sagte nicht, also das, was da im Ostblock passiert, was in der Sowjetunion passiert, das ist ein Bacillus, von dem lassen wir uns nicht anstecken. Und er war ja auch sehr bedacht, dass diese Studenten den Platz des Himmlischen Frieden räumen sollten, auch schon vor Gorbatschows Besuch. Und weil sie den nicht Freunden wurde Gorbatschow das auch gar nicht gezeigt, denn die Studenten schauten auch zu Gorbatschow als den Alchemisten der politischen Erneuerung. Sie hatten auf den Schildern nicht nur Liberty und Freedom geschrieben, sondern auch Perestroika und Glasnost. Und was wir am 4. Juni sehen, ist eben die konsequente Einhaltung von Deng Xiaopings Ansicht. Das kommunistische, das sozialistische Modell à la Chinoise soll auch in die Zukunft bestehen. Und das ist der einzige Weg nach vorne. Er sagte nämlich, dass wenn sich dieses Modell auf lange Sicht in der Zukunft als das Superior Model, als das beste Modell herausstellen wird, dann ist das für China gerade genug. Und da war er auch bereit, in Kauf zu nehmen, Sanktionen und dass er belangt wurde, was Menschenrechtsverletzungen betrifft. Und das sehen wir ja auch jetzt, wenn wir die Rhetorik sehen, den Sprachgebrauch und das Vorstellen der Gedanken durch Xi Jinping, der ja auch diese Zukunft...
Im Grunde hat er recht behalten.
Und er hat recht behalten. Also die Chinesen würden sagen, sie haben die richtigen Lektionen daraus gezogen, was Gorbatschow alles falsch gemacht hat. Er hat sozusagen sein Land den Bach hinabgehen lassen. Er hat auch dem Nationalismus zu viel Stärke gegeben. Das Land ist zerfallen, der Ostblock ist zerfallen und die Chinesen haben eisern festgehalten an dem autoritären chinesischen kommunistischen Regime mit der Öffnung zur Weltwirtschaft und zur Marktwirtschaft.
Ihr Buch, der deutsche Titel ist ja Wendezeit. Wann war diese Wendezeit zu Ende?
Es gibt eine doppelte Wendezeit quasi. Es gibt diese engeren Scharnierjahre 89 bis 92, dieses aus dem Kalten Krieg herausgehen, was eben dieses bewahrende Element hat, deswegen Wendezeit im engeren Sinne. Aber ich denke auch, Wendezeit ist diese Ära der Postnachkriegszeit beziehungsweise der nach dem Kalten Kriegszeit. Wir haben ja keinen Namen für diese Zeit. Und das, was wir jetzt empfinden, was zu Ende geht, wo die Wurzeln liegen in diesen Scharnierjahren 89 bis 92, ist auch eine Art von Wendezeit im größeren Sinne, also diese letzten 30 Jahre.